Espetxe irrati feminista. Astelenero, 7:00.
Dein feministisches Knastradio. Am Montag 19:00.
Siz feministlerin kutsak radyosu. Her pazartesi saat 19:00.
Radio Feminist Carcérale. Chaque lundi à 19:00.
Feminist Prison Radio. At 7:00 p.m. on Monday.
La radio feminista prisionera. Todos los lunes a las 7:00 p.m.
Radio Nasabil Nasrinat. Kilion Panel. Sasabalmasa.
Complitza. Rompiendo los muros de insolación.
Hallo und herzlich willkommen zu Kompliza, dem feministischen Knastradio. Wir sind heute zu zweit im Studio.
Hallo zusammen.
Ich bin Fritz.
Ich bin Natti.
Ja, ihr hört Kompliza, das feministische Knastradio. Wir senden für alle Menschen, die sich an einem Ort befinden, wo sie sich nicht frei bewegen können, sei das im Knast, in Asylzentren, in Ausschaffungshaft. Wir senden auch für diejenigen, die sich in Isolation befinden, und senden euch liebe Grüße. Heute haben wir sehr viel Information mitgebracht, also spitzt schon jetzt eure Ohren.
Es wird ein bisschen übertrieben.
Ja, es ist viel Inhalt. Das heutige Thema ist nämlich Asylrecht und die Schweizer Migrationspolitik. Wir durften dazu mit zwei sehr spannenden Menschen Interviews führen, und diese Interviews werdet ihr auch hören.
Ja, genau. Also das erste Interview, das ist mit Lisa. Lisa ist die Regisseurin des Filmes «Die Anhörung», der heute seit letzter Woche in den Schweizer Kinos läuft. Der läuft jeden Tag im Houdini. Geht diesen Film unbedingt schauen. Ich kann es jetzt schon nur noch betonen, wie gut das er ist. Es ist ein Dokumentarfilm über die Anhörung. Die Anhörung ist die im Asylverfahren die Befragung, wenn eine Person ein Asyl stellt, wird anhand dieser Anhörung dann eigentlich entschieden, wie der Asylentscheid ist. Und Lisa hat einen Film darüber gemacht und zeigt anhand von 4 Beispielen, wie so eine Anhörung ist.
Als nächstes hören wir dann ein Interview mit Judith. Judith hat sich mit der Repressionsgeschichte in Zürich auseinandergesetzt, spezifisch in diesem Fall mit den 80er und den 90er Jahren. Es geht dabei um das Ausländerrecht, Zwangsmaßnahmen und die Geschichte des Propox.
Genau. Und wie immer, wir sind eine Stunde live im Studio. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, auch einen Gruß ausrichten wollt an eine bestimmte Person, ihr dürft euch gerne melden. Wir haben eine Telefonnummer im Studio, die Nummer ist 044 567 2400. Oder wenn ihr in Zukunft etwas ausrichten wollt oder einen Gruß, könnt ihr den auch per Mail schreiben an radia@lora.ch. Gut, wir beginnen nun mit dem ersten Interview, das wir hatten. Das ist der Film «Die Anhörung». Die Anhörung wird auch vom SEM, dem Staatssekretariat für Migration, als sogenannte Kernstück des Asylverfahrens auf ihrer Seite selbst so genannt. Also es ist das wichtige Verfahren. Und das Verfahren findet eigentlich nicht ungewöhnlich im Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und dabei wird entschieden, wie dann das Asylgesuch, ob das abgelehnt oder angenommen wird. Was sehr in die Erfahrungen zeigen, auch wenn man mit verschiedenen NGOs redet, die sich um das Thema beschäftigen, dass die Menschen viel zu oft erst bei einem negativen Entscheid um Hilfe bitten, da sie vorher einfach zu wenig vorbereitet sind, zu wenig Informationen haben, wie wichtig das diese Anhörung ist, und eigentlich, wenn es sozusagen zu spät ist, dann erst an eigentlich legale Hilfe, wie zum Beispiel die Freiplatzaktion oder sonstiges, dass sie dann erst Hilfe aufsuchen. Und ja, Lisa hat einen wunderbaren Film gemacht, und wir werden euch das Interview nun abspielen.
Viel Sehr Spaß. Gut.
Also ich sitze hier mit Lisa Gehrig im Studio, die Regisseurin des Filmes «Die Anhörung». Hi Lisa, mega schön bist du gekommen für das Interview. Magst du kurz einfach erzählen, wie ist der Film entstanden?
Im Film «Die Anhörung» geht es um Asylanhörungen beim Staatssekretariat für Migration. Und entstanden ist der Film über eine sehr lange Zeitdauer. Also ich bin seit 6 Jahren an diesem Projekt. Ich habe damals beim Solinetz Zürich als Freiwillige war ich engagiert, habe Gefängnisbesuche gemacht im Ausschaffungsgefängnis Kloten und in einem Chor gesungen. Einfach, ich kannte sehr viele geflüchtete Personen, die mir erzählt haben von diesen Anhörungen und wie herausfordernd das dort ist, auch wie traumatisch es sein kann, welche Probleme sie erlebt haben. Und dann habe ich mit der Recherche begonnen und immer mehr realisiert, dass dieser Kernelement von jedem Asylverfahren, die Asylanhörung, dass sich anhand von diesem einen Moment extrem viele Fragen stellen, die sich lohnen. Ja. Und dann habe ich gemeinsam mit den Protagonistinnen angefangen, die Idee zum Film zu entwickeln.
Wie habt ihr den Film gedreht? Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, wir haben einfach für den Film das Setting hergestellt. Also wir haben diese leeren Büros gemietet, zusammen mit den Protagonistinnen die Büros eingerichtet, dass sie möglichst authentisch so sind, wie sie beim SEM sind. Und dann allen diese Vorinformationen gegeben, wie sie auch im realen Leben vorhanden wären. Also die Befragerinnen hatten die damals noch die BZPs, die Befragungen zur Person und die Herkunft, das Herkunftsland, haben sich dementsprechend vorbereitet auf die Anhörung. Und die Asylsuchenden kamen mit ihren realen Geschichten und waren bereit, da nochmal zu erzählen, was gefragt wird. Das heißt, es gab kein Skript, kein Protokoll, es war nichts geschrieben. Es war ab dem Moment, wo wir gesagt haben, es geht los, war es wie eine echte Asylanhörung.
Und kannst du uns kurz erzählen, wie sieht so eine Anhörung aus? Was wurde dir erzählt und was habt ihr dann daraus gemacht?
Also Asylanhörungen finden beim Staatssekretariat für Migration statt. Die sind von ihnen organisiert in einem Büroraum. Meistens sind die ein bisschen persönlich, haben die eine persönliche Einfärbung von den einzelnen Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeitern, die diese Anhörungen durchführen. Das ist dann ein Raum mit 5 Plätzen für die Sachbearbeiterin. Das ist die Person, die die Fragen stellt. Dann die asylsuchende Person, die kommt, um ihre Asylfluchtgründe zu darzulegen. Dann hat es eine übersetzende Person. Und seit der Asylgesetzrevision 2019 ist eine Rechtsvertretung mit im Raum.
Okay. Und ich würde gerne auf die 4 Rollen eigentlich eingehen, die am Tisch sitzen. Also die asylsuchende Person, ich finde das, also der Film ist mega eindrücklich, auch wie er da die Machtstrukturen, die in dieser Anhörung eigentlich in diesem Raum festsitzen, wie er das aufzeigt. Und das ist dann, also es geht einem sehr nahe und die Menschen berichten von ihrer Flucht und ihren dramatischen Erfahrungen in dieser Anhörung. Und das, kannst du ein bisschen erzählen, wie seid ihr damit umgegangen, über so ein sehr sensibles Thema zu reden und das irgendwie doch auf den Tisch zu legen, ohne dass es irgendwie ein Anprangern oder eine Retraumatisierung gibt?
Also es sind ja so 2 Faktoren, die sehr schwierig sind. Einerseits die Fluchtgeschichte selber, sich daran zurückzuerinnern und dann noch das Erzählen in einem Setting vor Behörden, wo auch oft das Vertrauen fehlt. Also waren es verschiedene Vorbedingungen, die für mich wichtig waren, um das überhaupt dass das zumutbar ist für die Protagonistinnen. Und ich glaube, das Wichtigste war ein Vertrauensverhältnis von mir zu ihnen, also dass sie wissen, wer macht dieses Projekt, wofür machen wir oder was versuchen wir damit zu machen. Wir haben sehr, sehr viele Vorgespräche geführt, teilweise auch Grenzen abgesteckt zusammen, also wo klar war, in diesen Themenbereich gehen wir nicht, das wussten dann alle. Ich habe mich auch versucht, sehr gut darauf vorzubereiten, also mit Traumatherapeutinnen gesprochen vorher, mit der Anwältin von 3 der 4 Protagonistinnen abgeklärt, was heikel sein könnte von den Sachen, die sie erzählen, und das dann ausgelassen beim Dreh. Also es war mir sehr wichtig, dass wir alle gemeinsam vorbereitet sind und wissen, dass es sich lohnt, das zu machen. Ja. Und die 4 Protagonistinnen sind alle auch, oder waren zum Zeitpunkt des Drehs alles psychisch stabil genug, was ich mit ihnen auch sicher gut vorbesprochen habe.
Und trotzdem haben sie eine mega krasse Leistung gezeigt, dass sie das gemacht haben. Also das merkt man sofort im Film, wie eindrücklich das sein muss. Also
Und es ist auch so, also trotz der ganzen Vorbereitung, es war extrem schwierig für sie. Es war, glaube ich, auch oft sehr schmerzhaft. Sie haben auch nach den Drehs schlecht geschlafen. Es ist schon eine riesen, riesen Arbeit, die sie geleistet haben, um jetzt diesen Film zu haben, der etwas sichtbar macht, was wichtig ist, dass es Auseinandersetzungen gibt. Darüber wollen wir unser Verfahren so gestalten. Ist das ein System, das zu Gerechtigkeit führt oder nicht?
Mhm.
Aber ich bin Ihnen extrem dankbar, dass Sie sich darauf nochmal eingelassen haben.
Ja, ja, sehr. Ja, also ich finde, das ist eigentlich schon eigentlich eins der mega großen, krassen Sachen, die dieser Film zeigt, einfach in was für eine Rolle sich die Asylsuchenden befinden, wenn sie an diese Anhörung gehen. Der Film, also es gibt ja noch die vier anderen Personen, also Entschuldigung, nein, doch vier andere Personen im Raum. Das zweite, die auch eine zentrale Rolle bei diesen Anhörungen sind, finde ich, sind die ÜbersetzerInnen. Magst du kurz erzählen, wer habt ihr für den Film rekrutieren können?
Also das war genauso wie auf Seite des SEMS, also die Befragenden zu finden, war extrem herausfordernd. Mhm. Und ähnlich herausfordernd war es auch bei den ÜbersetzerInnen. Schlussendlich im Film ist nur eine der vier ÜbersetzerInnen tatsächlich beim SEM tätig. Mhm. Sarina Tatschebaeva, sie macht auch selber Theater und auch über ihre Rolle als ÜbersetzerIn.
Okay.
Und sie übersetzt Dari jetzt im Film. Und die anderen vier sind alles BehördendolmetscherInnen, aber die sind eigentlich tendenziell überqualifiziert. Also beim SEM ist es ein Riesenproblem, dass die ÜbersetzerInnen teilweise mit einer Niveau B übersetzen dürfen. Und es extrem viele Fehler gibt bei den Übersetzungen und das gleichzeitig auch so eine Blackbox ist. Also es gibt ja wie nicht die Möglichkeit zu erkennen, dass Fehler stattfinden in der Übersetzung.
Mhm.
Es ist aber existenziell am Schluss, was in diesem deutschen Protokoll steht, weil aufgrund dieses Protokolls wird der Asylentscheid gefällt.
Mhm.
Ja, und ich habe viele Übersetzende angefragt, die beim SEM arbeiten, aber es war für sie einfach, glaube ich, zu risikoreich, beim Film mitzumachen, weil dann auch die Arbeit dokumentiert ist, festgehalten wird und die Fehler sichtbar werden, weil man ja dann das tausendmal wieder anschaut und schneidet und Untertitel macht. Und also das wird dann klar, wenn es dort einen Fehler gibt. Das heißt, auch auf dieser Seite braucht es sehr viel Mut irgendwie.
Mhm.
Alle Beteiligten haben viel Mut gezeigt, sich da zu zeigen.
Ja, und ich fand es auch sehr eindrücklich. Also eben der Film hatte ja letzten Donnerstag die Premiere in Zürich. Und wie da eigentlich auch in der Diskussion nachher noch sichtbar wurde, wie wichtig die gute Übersetzung und wie schwierig sie ist und was es dann auch auf emotionaler Seite bei den SEM-Mitarbeitenden auslöst, wenn sie verstehen, um was das eigentlich geht. Direkt von den gesprochenen Worten der Asylsuchenden, wie sehr sie das emotional mehr trifft, und man hat wie gespürt, wie eine Übersetzung plötzlich eine Distanz schaffen kann.
Ja, das ist sicher auch so, dass ganz vieles nicht übersetzt werden kann. Also es irgendwie Redewendungen, die sich nicht übersetzen lassen, ganze kulturspezifische Verhaltensweisen, wie kommuniziert wird oder so, und das sollte eigentlich alles irgendwie mit übersetzt werden, aber dafür bräuchte es irgendwie ÜbersetzerInnen, die darin speziell ausgebildet sind. Ja, und da bräuchte es einfach viel mehr Ressourcen, es müsste viel mehr investiert werden in saubere Übersetzung.
Mhm. Kannst du etwas zur Zusammenarbeit mit dem SEM erzählen?
Also ich habe nicht von Anfang an den Kontakt zum SEM gesucht, sondern versucht über persönliche Kontakte, über jemanden, den ich kenne, der jemanden kennt, an BefragerInnen zu kommen, um mit ihnen das Gespräch zu suchen.
Mhm.
Ich konnte so dann auch mit ungefähr 30 SEM-Mitarbeitenden sprechen, aber niemand davon war bereit, im Film mitzumachen oder sich in dieser Rolle zu zeigen. Und dann habe ich meine Suche ausgeweitet auch auf ehemalige Mitarbeitende oder pensionierte Mitarbeitende des SEM. Und irgendwann hat das SEM dann von sich aus erfahren, dass ich ihre Mitarbeitenden kontaktiere, und habe mich angeschrieben. Also sie haben unterstützt, wäre zu viel gesagt, aber doch teilweise unterstützt und sonst nicht uns daran gehindert, diesen Film zu machen.
Mhm.
Zwei der MitarbeiterInnen waren auch zum Zeitpunkt des Drehs noch beim SEM tätig.
Mhm.
Die waren am Dreh auch dem offiziellen Standpunkt des SEM verpflichtet in den Aussagen, die sie machen. Oder sie hätten sie markieren müssen als persönliche Meinung. Wir waren im Austausch, aber wir haben keine Eingeständnisse gemacht an SEM und es ist auch keine Zusammenarbeit.
Ja. Jetzt, also nur zur Ergänzung noch, es gab noch eine vierte Person, die am Tisch sitzt, das ist die Rechtsvertretung, die kam im Film nur ganz kurz. Magst du kurz erklären, was deren Rolle ist oder wie du die in den Film mit einbezogen hast?
Es ist so, dass die vier Protagonistinnen waren alle noch im alten Verfahren, haben sie die echten Asylanhörungen durchlaufen. Deshalb haben wir beim Dreh waren HWVs, Hilfswerkvertreterinnen, anwesend. Das ist die Person, die jeweils mit dem Rücken zur Kamera sitzt. Und um dann aber dem Film keine Gültigkeit zu nehmen, weil das heute anders ist, haben wir wie eine Lücke gelassen dort, weil heute sind es Rechtsvertreterinnen.
Okay.
Seit es diese Rechtsvertretung gibt, hat sich sicher haben sich kleine Aspekte verbessert. Also Asylsuchende werden ein Stück weit besser vorbereitet auf die Anhörung, weil es bereits ein Vorgespräch gibt mit der Rechtsvertretung. Und es gibt jemanden im Raum, der auch befugt wäre, die Anhörung abzubrechen, zum Beispiel, wenn etwas nicht gut läuft. Es ist aber so, dass die Rechtsvertretenden sind pauschal bezahlt, sie sind vom Bund bezahlt und egal, ob sie Rekurs machen oder nicht, also ein Rekurs lohnt sich eigentlich nicht, weil sie kein zusätzliches Geld bekommen. Die Fristen sind viel zu kurz, sie sind oft in denselben Gebäuden untergebracht wie das SEM, das heißt, die Asylsuchenden haben mir oft erzählt, sie haben Mühe zu wissen, wem kann ich vertrauen, wem nicht, weil es irgendwie die gleichen Räume sind. Also es gibt auch da sehr viele Es ist eine kleine Verbesserung, aber es ist überhaupt nicht die Lösung aller Probleme.
Und dann nachher im Film kommt es ja dann zu diesem Rollendreh. Also da werden die Asylsuchenden werden zur befragenden Person. Magst du kurz erzählen, wie ist es zu diesem Moment gekommen, dass ihr entschieden habt, das so zu machen?
Wir haben in den Vorgesprächen, also jetzt mit den asylsuchenden Personen, habe ich immer zum Schluss gefragt, wenn ihr wählen könntet, welche Rolle hättet ihr gerne in diesem Raum? Und es wurde irgendwie so offensichtlich, dass diese Frage so etwas Befreiendes und Belebendes hatte jeweils, weil es eben plötzlich wurden sie befreit von dieser Pflicht, ihre Geschichten zu erzählen und auch plötzlich die Möglichkeit war, da Fragen zu stellen, eine andere Position zu haben. Und diese Fantasie war so belebend, dass wir entschieden haben, das dann wirklich auch zu machen. Und natürlich fand ich das auch sehr dankbar, weil es eben die Machtdynamik im Raum veranschaulicht und eine Reflexion zulässt, wo mal die Rollen nicht so verteilt sind, wie das sonst immer ist.
Und die Fragen, die gestellt wurden da, habt ihr die im Vorfeld besprochen?
Teilweise haben wir sie besprochen, und teilweise sind sie spontan noch dazugekommen oder aufgekommen. Sie kamen aber großteils von ihnen selbst. Wir haben sie teilweise noch ein bisschen umformuliert oder gekürzt oder so.
Okay. Was erhoffst du dir, was für Auswirkungen wird der Film haben?
Also was der Film ja nicht macht, ist, dass er moralische Urteile fällt oder politische Bewertungen vorwegnimmt. Weil es mir wichtig war, ein System zu beleuchten, das wir alle mitverantworten. Aber ich glaube, ich erhoffe mir, dass er Fragen aufwirft, dass es eine Auseinandersetzung gibt jetzt darüber, wie wollen wir solche Systeme organisieren, darf es sie in dieser Form geben. Und jetzt sozusagen im ganz Persönlichen hoffe ich auch, dass endlich alle vier dieser Protagonistinnen einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen in der Schweiz. Eine Auseinandersetzung damit, was unser Asylverfahren mit den Menschen macht und dass der Mensch nicht vergessen geht. Und ich glaube, in einer Zeit, wo eben an unseren Außengrenzen irgendwie das, ganz viele Grund- und Freiheitsrechte täglich verletzt werden und Menschen sterben, und das Recht auf Asyl vielen verwehrt wird. Also viele Schutzsuchende können gar nicht mehr einen Asylantrag stellen. Das heißt, eigentlich ist das eine faire Asylanhörung ein verteidigungswertes Kernelement von einem fairen Asylverfahren. Und dass, wenn man dort genau hinschaut, dass sich auch hier Abgründe auftun, ist umso brisanter. Und diese würde ich gerne diskutieren.
Ja, okay. Ja gut, danke vielmals fürs Interview, Lisa. Der Film Die Anhörung läuft ab sofort in den Kinos, auch in Zürich, geht vorbei.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Ihr hört Kompliza, das feministische Knastradio auf Radio Lora. Das war gerade das Interview mit der Regisseurin Lisa Gehrig, die den Film Die Anhörung gemacht hat und der jetzt im Kino läuft. Dafür wollte ich noch kurz was sagen. Einfach Die Anhörung, es geht ja um die Schweizer Migrationspolitik und es wird schon sehr eindrücklich gezeigt, wie eigentlich diese Asylverfahren traumatisierend sind für Menschen, diese Anhörungen, die eigentlich wirklich das Trauma reproduzieren und sehr viel neuen Stress auslöst und weit weg davon sind, dass irgendeine Form von fairen Asylgesuchen sind. Und hier muss man auch sagen, das passiert innerhalb der Schweiz. Die Schweiz, die sich als ein sicheres Land rühmt. Und was gerade am Passieren ist, ist, dass durch die GEAS-Reform, die vor kurzem angenommen wurde auch diese Anhörungen nun unter haftähnlichen Bedingungen an der EU-Außengrenze stattfinden. Also in der Schweiz ist es schon absolut problematisch und nicht tragbar, was am Passieren ist. Und weiterhin wird es noch viel schlimmer gemacht. Und dies durch die angenommene GEAS-Reform, die auch von der Schweiz mit unterstützt wird. Das war's hier dazu. Zum nächsten Teil kommen wir gleich. Nun machen wir ein Lied als Pause, dass ihr euch den Kopf kurz lüften könnt. Wir hören Talking About the Revolution von Tracy Chapman.
Es hängt.
Aha, wir hören es noch nicht, da es ein bisschen hängt, das Internet. Die Technik ist heute leider nicht auf unserer Seite, wir waren auch ziemlich gestresst. In der Zwischenzeit erzähle ich eine kurze Geschichte, die vorher passiert. Aha, ja, dann vergessen wir die Geschichte. Tracy ist besser. Yes.
Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution, it sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables.
Yeah, Tracy Chapman mit Talking About the Revolution. Ihr hört Kompliza, das feministische Knastradio. Wir haben bereits ein Intro gehört und als nächstes hören wir gerade nochmal eins. Wir durften uns heute mit Judy zusammensetzen. Wie bereits zu Beginn der Sendung erzählt, forscht Judith zur Repressionsgeschichte in Zürich. Sie hat sich insbesondere mit den 80er und 90er Jahren auseinandergesetzt und wir gehen im Gespräch auf die Geschichte des provisorischen Polizeigefängnisses ein. Ja, dann wünschen wir ganz viel Vergnügen.
Wir sitzen hier zu dritt im Studio, zwei Komplizinnen und Judith. Hallo Judith, schön bist du da.
Hallo zusammen, schön, dass ich hier bin.
Du bist eine Forscherin zur Repressionsgeschichte von Zürich und wir haben dich eingeladen, damit du dein Wissen mit uns ein bisschen teilen kannst. Du hast über das Propog, das provisorische Polizeigefängnis, das hier gleich um die Ecke für über 20 Jahre stand und das Stadtbild von Zürich auch geprägt hat, hast du viel geforscht. Magst du uns etwas erzählen, wie ist das provisorische Polizeigefängnis entstanden, das bis letztes Jahr intakt war?
Das Propog wurde im letzten April abgerissen. Das ging durch die Medien. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, das provisorische Polizeigefängnis auf dem Zürcher Kasernenareal. Da gab es dann plötzlich ganz viele Fotos im Internet, die aus den Medien, oder die Medien publizierten dann viele Fotos, als man dann auch das erste Mal sozusagen auf die Innenseite dieses Propox sah. Es war sehr durchdrängt von einer Ästhetik dieser Erbarmungslosigkeit und es war immer im Verruf über viele Jahrzehnte. Die Zelleninnenwände, die voller Namen und Daten und verzweifelte Kritzeleien waren und diese ekelerregenden Nasszellen und was man da alles so sah, gab mir eigentlich ein bisschen Anlass dazu, nachzusehen, wo kommt das eigentlich her und wie konnte das sein, dass dieses provisorische Polizeigefängnis, das 1994 beschlossen wurde und dann 1995 eröffnet wurde, das eigentlich nur für 4 Jahre in Betrieb sein sollte, fast 30 Jahre später erst abgerissen wurde. Das Propog selbst bestand aus 50 Doppelzellen aus 10 Quadratmetern. Das ist sehr klein, wo zwei Personen pro Zelle eingesperrt worden waren. Allerdings schon 2 Wochen, nachdem es eröffnet war, am 1. Februar 1995 wurde es eröffnet, war es bereits sehr stark überbelegt. Statt 100 Personen wurden fast doppelt so viele Leute darin eingesperrt, Matratzen wurden ausgelegt. Ich glaube, viele von uns kennen das Propog einfach von außen. Wir kennen diesen Widerhaken-Sperrdraht, den NATO-Draht, den es umgibt. Die meterhohen Betonwände, die um das Gebäude herumlaufen und den Spazierhof, und den Spazierhof in Anführungszeichen umgeben, weil spazieren konnte man höchstens 1 Stunde pro 24 Stunden, wenn man darin eingesperrt war, manchmal aber auch nur 15 Minuten. Es gibt auch ein bisschen Kontroversen darüber, ob gefesselt oder nicht gefesselt, dann diese Viertelstunde in diesem Spazierhof dich aufhalten durftest. Das ist dann, da gehen ein bisschen die Narrative natürlich auseinander zwischen Staat und Betroffenen. Mhm. Genau.
Und magst du etwas zu der Zeit erzählen? Also wieso kam es zu dem Propog überhaupt? Was war der Grund, dass jetzt plötzlich so ein großes Polizeigefängnis mit in Zürich erbaut wurde?
Ja, genau. Also wie gesagt, das Propog wurde im März 1994 beschlossen. Zwar ergab sich dann noch ein fakultatives Referendum, das aber ganz klar dann abgelehnt wurde noch im selben Jahr. Der Schlüssel zu diesen 1990er Jahren und diese ganzen Verstrickungen, die sich darin ergaben, oder weshalb das überhaupt das Propog eine solche Zustimmung erfuhr, kann eigentlich nicht beantwortet werden, ohne den Diskurs um das Drogengeschehen in der Stadt Zürich aufzudröseln. Ich glaube, jetzt ist so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen, wo man überhaupt erst diese 90er Jahre in Einzelteile aufteilen kann und irgendwie das auseinanderdröseln, was da eigentlich alles passiert ist. und ein Schlüsselereignis war